Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Gültekin Alkoyak. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholung unserer Sendereihen Gaza zwischen Hunger und Würde, Persönlichkeiten der türkischen Welt und Thema des Tages. Danach geht es mit Musik weiter. Und nun die Nachrichten. Zwischen Israel und der Hamas ist eine Einigung zur Beendigung des Gaza-Krieges erzielt worden. Hochrangige Hamas-Vertreter erklärten, das Abkommen enthalte Bestimmungen zu den Waffen der Hamas und einen schrittweisen Abzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen. Diese Äußerungen erfolgten, nachdem US-Präsident Donald Trump den Durchbruch verkündet hatte. Ein Hamas-Vertreter sagte, die Gruppe erwarte von den Vermittlern und dem von Trump eingesetzten Friedensrat, dass Israel die Bestimmung des Abkommens einhalte. Unterhändler Ghazi Hamad erklärte, die Hamas habe Zugeständnisse gemacht, um die Bevölkerung des Gazastreifens vor weiteren Tötungen und Vertreibungen zu bewahren. Irans Außenminister hat nach einem Drohnenangriff auf Gastanker im ägyptischen Hafen von Damietta vor mutmaßlichen israelischen Operationen unter falscher Flagge gewarnt. Abbas Araghchi erklärte, Ägypten sei ein wichtiger regionaler Partner und dessen Sicherheit habe für Iran höchste Priorität. In einem Beitrag auf X rief er die Länder der Region zur Wachsamkeit gegenüber den seiner Ansicht nach israelischen Versuchen auf, den Frieden zu untergraben. Seine Äußerungen erfolgten einen Tag nach dem Drohnenangriff, bei dem zwei Gastanker im Mittelmeerhafen in Brand gerieten. Bei einer Explosion in einer Kohlemine im Süden von Pakistan sind mehr als 30 Arbeiter ums Leben gekommen. Bisher seien 34 Leichen geborgen worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde der Provinz Belutschistan heute mit. Rettungskräfte suchen zudem nach weiteren vermissten Bergleuten. Tödliche Grubenunglücke ereignen sich in pakistanischen Minen aufgrund mangelnder Sicherheitsstandards relativ häufig. 2018 waren 23 Menschen bei Gasexplosionen in zwei angrenzenden Bergwerken in Balochistan gestorben. Balochistan ist die größte, gleichzeitig aber auch die ärmste Provinz Pakistans und reich an natürlichen Ressourcen. Einwohner und Einwohnerinnen beklagen aber seit Jahren die ungleiche Arbeit. Spanien verstärkt seine Kräfte, nachdem tausende junger Marokkaner versucht hatten, in die spanische Exklave Ceuta einzureisen. Ministerpräsident Pedro Sanchez erklärte, die Regierung arbeite mit marokkanischen und internationalen Behörden zusammen, um die Lage so schnell wie möglich zu normalisieren. Am Donnerstag versammelten sich Tausende nahe der Grenze bei Ceuta. Spanische Medien sprachen von einem koordinierten Versuch, in das Gebiet einzureisen. Sanchez gab an, er habe die Reaktion der Regierung auch mit dem Präsidenten der Region Ceuta besprochen. US-amerikanische und israelische Medienquellen berichten, dass die USA und Israel für dieses Wochenende die bislang schwersten Luftangriffe auf die iranische Energieinfrastruktur planen könnten. Wie CBS News unter Berufung auf US-amerikanische und israelische Quellen meldet, sollen Energieziele im Iran im Fokus möglicher Angriffe stehen. Den Angaben zufolge bereiten die USA und Israel eine der bislang intensivsten Bombardierungskampagnen gegen die iranische Energieinfrastruktur vor. US-Quellen erklärten, die israelischen Behörden seien über die Pläne informiert und stünden in einer engen Abstimmung mit Washington. Eine endgültige Anordnung von US-Präsident Donald Trump liege jedoch bislang nicht vor. Weiter hieß es, das Thema sei bei einer Kabinettssitzung in Camp David erörtert worden. Einige Mitarbeiter des Weißen Hauses hätten sich den Plänen jedoch entschieden widersetzt. Im Falle eines Angriffs könnten Energieanlagen, darunter Kraftwerke und Raffinerien, zu den Zielen gehören. Ein israelischer Informant erklärte zudem, Ministerpräsident Benjamin Netanyahu habe bei seinem Treffen mit Trump zu Beginn der Woche drei mögliche Optionen für ein Vorgehen gegen Iran vorgestellt. Darunter seien auch militärische Angriffe gewesen, die sich auf die Nachschublinien am Boden konzentrieren. Ein weiterer US-Vertreter erklärte, Washington habe im Verlauf des Konflikts bereits Brücken angegriffen, die sowohl militärisch als auch zivil genutzt würden. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Carrie Leavitt, sagte gegenüber CBS News, wie Präsident Trump heute während der Kabinettssitzung erklärte, werden die Vereinigten Staaten gewinnen und Iran wird während seiner Amtszeit keine Atomwaffen besitzen.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Erneut hat Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht mit ballistischen Raketen angegriffen und dabei viele Menschen getötet und verletzt. Medienberichten zufolge wurden mindestens 9 Menschen getötet, 23 weitere verletzt, unter ihnen 2 Teenager. Der Bürgermeister der Millionenstadt, Vitali Klitschko, berichtete auf der Plattform Telegram, in mehreren Bezirken seien Wohnhäuser und Gewerbegebäude beschädigt worden, sowie Autos in Brand geraten. Ein 5-stöckiges Wohnhaus sei durch herabstürzende Raketentrümmer beschädigt worden, in ihm seien Menschen eingeschlossen, schrieb Klitschko. Zuvor hatte er von Explosionen in der Stadt berichtet und mitgeteilt, Kiew werde mit ballistischen Raketen angegriffen. Die Menschen sollten in Schutzräumen bleiben. Erneut verbrachten viele Bewohner die Nacht in U-Bahn-Stationen oder im Freien. Das genaue Ausmaß der Schäden war zunächst noch unklar. Bereits am Donnerstag standen Kiew und andere ukrainische Städte bei einem groß angelegten Angriff im Visier Russlands. Landesweit kam dabei ukrainischen Angaben zufolge mindestens 10 Menschen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Auch die Stadt Lviv im Westen des Landes nahe der polnischen Grenze beklagte schwere Schäden. Ein Flugobjekt war dabei auch in den Luftraum des NATO-Staats Polen eingedrungen und abgestürzt. Nach Angaben der polnischen Regierung handelte es sich um einen russischen Marschflugkörper. Das Gebiet rund um die süditalienische Großstadt Neapel ist von einem Erdbeben erschüttert worden. Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie gab die Stärke mit 4,7 an und verortete das Epizentrum im Bereich der filigreischen Felder westlich von Neapel. Berichte über größere Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht. Die Erschütterung war auch auf den Inseln Chiischia und Prisida zu spüren. Teilweise verließen Menschen ihre Häuser. Die filigreischen Felder, ein Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität, werden seit geraumer Zeit von zahlreichen kleinen sowie teils auch stärkeren Erdbeben heimgesucht. Der an manchen Orten rekordniedriger Wasserstand der Donau bringt die Stromerzeuger in Österreich, Rumänien und Ungarn in die Bredouille. Wasser- und Kernkraftwerke müssen mangels Wasser die Produktion drosseln oder sogar vorübergehend einstellen. An einigen Messstationen sind historische Niedrigwerte bereits unterschritten. Bei Pax in Ungarn liegt der Wasserstand der Donau nach Angaben der dortigen Wasserwerke sogar 121 cm unter dem bisherigen Tiefstand. Die Stromversorgung ist laut Behörden nicht gefährdet, aber Entspannung ist nicht in sich. Im Gegenteil, auch Tourismus und Fischerei sind betroffen. Hintergrund sind mangelnde Regenfälle, aber auch zunehmend wenig Schmelzwasser von Gletschern, wie Florian Seidel, Sprecher des größten österreichischen Wasserkraftwerkbetreibers Verbund, sagte. Eigentlich sollten wir jetzt das Wasser aus der Schneeschmelze abarbeiten, aber aufgrund der Erderwärmung fällt immer weniger Schnee. Beim Verbund liegt die Produktion rund 30% unter dem langjährigen Mittel. Auch an fast allen Zubringern zur Donau in Oberösterreich herrscht Wassermangel. Viele der mehr als 4000 Kleinwasserkraftwerke sind betroffen mit bis zu 50% gedrosselter Produktion oder gänzlichem Stopp. Der Schiffsverkehr ist aufgrund des Niedrigwassers bereits eingeschränkt. Kreuzfahrten von Passau nach Wien enden vorzeitig. Der österreichische Wasserstraßenbetreiber Via Donau warnt auf seiner Webseite vor den Stellen mit besonders geringer Wassertiefe. Diese Woche blieb nahe dem rumänischen Donauhafen Zetate ein Kreuzfahrtschiff mit fast 240 Menschen an Bord in einer Sandbank stecken. Alle Passagiere konnten in Sicherheit gebracht werden. Frachtschiffe können nur noch teilweise beladen werden und fahren dadurch Verluste ein. Der Weltverband FIFA wird seine Investitorenpläne nicht weiter verfolgen. Es sei deutlich geworden, dass das Projekt zur Spaltung geführt habe und nicht mehr im Interesse des ursprünglich angestrebten Ziels liege, teilte der Verband mit. Der Weltverband habe sich auf die Fahne geschrieben, Einigkeit und Verbesserung zu fördern. Von Anfang an habe die FIFA betont, dass die Pläne nur umgesetzt werden würden, sollte eine Mehrheit der Mitgliedsverbände ihnen zustimmen, ließ sich FIFA-Präsident Gianni Infantino in der Mitteilung in der Nacht auf Samstag zitieren. FIFA-Präsident Gianni Infantino kündigte in der Mitteilung an, dass er in den kommenden Tagen und Wochen alle interessierten Akteure wieder zusammenbringen wolle. Ziel sei es, den Fußball überall weiter voranzubringen, besonders in den Ländern, die die Unterstützung des Verbands am dringendsten benötigten. Gegen die Pläne regte sich in den vergangenen Tagen jedoch zunehmend Widerstand. Die Mitglieder der Europäischen Fußballunion UEFA drohten im Fall einer Umsetzung sogar mit einem Boykott von FIFA-Wettbewerben. Auch der für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik zuständige Kontinentalverband CONCACAF lehnte die Investorenpläne geschlossen ab. Die asiatische Konföderation AFC solidarisierte sich mit der UEFA und den CONCACAF und äußerte Kritik am Vorgehen der FIFA. Der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL bezog zunächst keine inhaltliche Position. Die türkische Nationalmannschaft im Computer-Keyboard ist mit 36 Medaillen nach Hause zurückgekehrt, nachdem sie bei der Interstano-Weltmeisterschaften 2026 im englischen Liverpool den ersten Platz belegt hatte. Die Meisterschaften fanden vom 25. bis 30. Juni statt und brachten Teilnehmer aus 34 Ländern zusammen. Laut Interstano Türkiye erhöht sich die Gesamtzahl der Weltmeistertitel für Türkiye damit auf 145, darunter 46 Weltrekorde. Interstano Türkiye gab bekannt, dass die Mannschaft am 31. Juli mit insgesamt 36 Medaillen nach Hause zurückkehrte und bezeichnet sie als die erfolgreichste National-Computer-Keyboard-Mannschaft der Welt. Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkiye hörten Sie die Nachrichten. Meine Damen und Herren, musikalisch geht es mit Tantascho und danach mit Sezen Aksu weiter.
Yaşamaktan başka sana istem ekse yara verebilir demekse seve seve gelmeli ne demekse aşka dair görmedim sonuna geldim
yok başka hayalim aynı bendim sen gittin giderim yaşamaktan başka sana ne derdim hepsi birer deneyim zaten ben aldandım inanmadım aşka yok başka hayalim aynı bendim sen gittin gidelim yaşamaktan başka sana ne
Yaralarımı sar yetiş çok sancım var tut elimi şifa ver bu gece bende kal tut bir ucumda kederimin telaşsız sus her söz anlamsız bir şefkatli dokunuş yeter üşüdüm üşüdüm üşüdüm gel havalar çok sert buralarda üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm gel azıcık ısınayım aralarda baharım kış geldi aniden yeşeremedim bu sene geceler yastığımda kara basan beceremedim desene baharıma kış geldi aniden yeşeremedim bu sene geceler yastığımda kara basan beceremedim desene tutundum sandal bir nefesin kâfi budur hepsi bu kadar tut bir ucundan kederim sus her söz anlamsız bir şefkatli dokunuş yeter üşüdüm üşüdüm üşüdüm gel havalar çok sert buralarda. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm. Gel azıcık ısınayım aralarda. Baharıma kış geldi aniden, yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan beceremedim desin. Baharıma kış geldi aniden, yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan beceremedim desin. Baharıma kış geldi aniden, yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan beceremedim desin.
Gaza zwischen Hunger und Würde.
Im vorherigen Teil unserer Programmreihe zwischen Hunger und Würde haben wir im Rahmen des Nationalbegriffs über die Väter Gazas gesprochen. Heute widmen wir uns den Müttern. Von der kleinsten Einheit, dem Zuhause, das als erste Stufe einer Nation gilt, an ist es die Frau, die in gesellschaftlichen, nationalen, internationalen und universellen Bereichen Schulter an Schulter mit dem Mann steht. Sie besitzt eine Persönlichkeit, die jedem dieser Bereiche gerecht wird. Wenn es um Gaza geht, sehen wir Frauen in allen Lebensbereichen gemeinsam mit den Männern den Kampf um das Vaterland führen. Ihre Häuser wurden wiederholt zerstört, ihre Zelte in Brand gesetzt, ihre Kinder wurden gewissenlos getötet, doch die Worte auf ihren Lippen blieben stets dieselben. Wir haben bei Gott Zuflucht gesucht, ihm sei Dank. Ich möchte von den Müttern Gazas erzählen, doch wie soll ich beginnen? Während ich darüber nachdachte, wie sich ihrer unfassbarer Schmerz in Worte fassen ließe, fand ich mich plötzlich in jedem Landstrich wieder, der zum Gewissen der Welt geworden ist, in Gaza, unter freigeborenen palästinensischen Müttern. Aus einem Zelt erhebt sich ein Wiegenlied, getragen von den feuchten Winden des Mittelmeers, scheint es gen Himmel zu steigen, warum sollte es nicht fliegen? Seitdem von Israel im Oktober 2023 begonnenen Völkermord wurden mehr als 71.000 Palästinenser getötet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Manche Mutter verlor ihr Kind zu Lebzeiten, manch ein Kind verlor seine Mutter. Schon der natürliche Tod eines Kindes ist für eine Mutter unerträglich. Welche Feuer müssen dann erst die Herzen der Mütter Gazas gesehen haben? Hören wir es von ihnen selbst. Oktober 2023. Der Völkermord begann in all seiner Hässlichkeit und eines seiner ersten Ziele waren Neugeborene in Brutkästen. Es gab keinen Treibstoff, es gab keinen Strom. Die Babys verfärbten sich langsam violett und flogen in den Himmel, noch bevor sie die Augen öffnen konnten. Die Arme der Mütter blieben leer, ihre Wiegenlieder verstummten. Eine künstlich herbeigeführte Hungersnot israelischen Ursprungs ließ Säuglingsnahrung unauffindbar werden. Mütter mussten mit ansehen, wie ihre Kinder hilflos zu Skeletten wurden. Zelte wurden bombardiert. Sie sahen ihre Kinder lebendig verbrennt oder im Winter an der Kälte sterben. Diese Mütter sind die Mütter des palästinensischen Volkes, das für sein hohes Bildungsniveau bekannt ist. Seit Beginn des Völkermords kämpfen sie mutig an mehreren Fronten zugleich. Hören wir nun einer dieser heldenhaften Frauen zu, Dr. Ala al-Najjar. Dr. Ala al-Najjar war Kinderärztin und arbeitete im Gebiet von Khan Yunis. Sie war im Al-Tahir-Krankenhaus des Nasser-medizinischen Komplexes tätig und Mutter von 10 Kindern. Jeden Tag, bevor sie ins Krankenhaus ging, um Kinder zu behandeln, die durch Bomben zerfetzt und von Kugeln durchlöchert waren, umarmte sie ihre eigenen Kinder. Sie blickte ihnen tief ins Gesicht, als würde sie ihre Züge im Gedächtnis archivieren und sog ihren Duft ein, als wollte sie ihn für immer in ihrem Sinn bewahren. Tief in ihrem Herzen lebte sie eine Angst und wie jede Mutter hoffte sie inständig, dass diese Angst niemals Wirklichkeit würde. 23. Mai 2025. Bevor sie zur Arbeit ging, umarmte sie ihre Kinder eines nach dem anderen. Ihr Ehemann, Dr. Hamdi Al-Najjar, brachte sie ins Krankenhaus. Dr. Ala begann wie gewohnt zu arbeiten. Sie hielt die Hände verletzter und kranker Kinder, tröstete sie und vergaß nicht, auch die Tränen der Mütter zu trocknen. Plötzlich stürmten Mitarbeiter des Zivilschutzes herein. Jeder von ihnen trug Leichensäcke in den Händen. Das Herz von Dr. Ala Al-Najjar begann wie wild zu schlagen. Wer waren diese Menschen? Die Körper waren verbrannt und zerfetzt. Kein Körperteil war mehr zu erkennen, doch das Herz einer Mutter drohte, die Brust zu sprengen. Dann sah sie ihren Ehemann und ihren Sohn Adam. Sie verstand, dass sich in diesen kleinen Leichensäcken Teile ihres eigenen Herzens befanden. Von der Familie, von der sie sich am Morgen verabschiedet hatte, überlebten nur ihr 11-jähriger Sohn Adam und ihr Ehemann, beide schwer verletzt. Ala Al-Najjar war nicht nur Ehefrau und nicht nur Mutter, sie war zugleich ein gebildetes und nützliches Mitglied ihres Volkes. Ihr Kampf galt allein dem Ziel, Wunden zu heilen und Leid zu lindern. Ich hatte gesagt, der Schmerz der Mütter Gazas sprengt Himmel und Erde. Werfen wir nun einen Blick auf eines der hässlichsten Gesichter dieses heimtückischen Völkermords. Dezember 2023. Israel bombardierte das Al-Basmek-Zentrum für künstliche Befruchtung in Gaza. Die Stickstofftanks wurden vollständig zerstört, die Kühlsysteme außer Betrieb gesetzt und 4000 eingefrorene Embryonen verloren ihr Leben. Der Temperaturanstieg innerhalb weniger Minuten führte zu einem regelrechten Völkermord. Die gezielte Vernichtung von Embryonen bedeutete die Auslöschung einer Generation, noch bevor sie geboren wurde. Es war ein schwerer Schlag gegen den Kampf einer Frau, die mit ihrem Blut und ihrem Leben versucht, den Bestrebungen entgegenzutreten, ein Volk durch Bevölkerungsreduktion von einer Nation zu einer kleinen Gemeinschaft herabzustufen.
Gaza zwischen Hunger und Würde.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
هنا اذاعه صوت ترکیه.
دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
ترکیه‌نین سس رادیوسو.
کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
استا اس لا ووس ده ترکیه.
سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
Юфлет Сыри и Туркия.
这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
Да, Туркия Ганг Радио, да.
Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
Петерчия Радио Садгури Туркия Скма.
Овода Туркия Вину Радио Са.
Аич Радио Воча Туркия.
Говорит голос Тюркия.
Эфирда Тюркия овоза.
Диплеяр Тюркияның тети радиосы.
Е садай Тюркия.
Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
Эво и фонетис Тюркия.
Олди радио глаз Тюркия.
Гидарре би амурия Тюркия.
Ini adalah Radio Suara Turkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
Este es Radio Voz de Turquía. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye ovoz radio.
It Turkiye hangia radio ya.
Oldu radio glas Turkiye.
Türkiye öne radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema der unbeugsame Wächter Zyperns, Rauf Denktaş. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Es gibt Persönlichkeiten, deren Name nahezu zum Synonym für die Existenz, den Kampf und die Sache eines Volkes wird. Wenn von den Türken Zyperns die Rede ist, dann ist dieser Name ohne Zweifel Rauf Raif Denktaş. Ohne ihn zu verstehen, lässt sich die Zypernfrage nicht begreifen, denn mit seinem mehr als 50-jährigen Einsatz wurde Denktaş zur Stimme, zum Schutzschild und schließlich zum Staatsgründer des türkisch-zyprischen Volkes. Rauf Denktaş wurde am 27. Januar 1924 in der Stadt Paphos auf Zypern geboren. Sein Vater war der Richter Mehmet Raif Bey. Nachdem er bereits in jungen Jahren seine Mutter verloren hatte, absolvierte er einen Teil seiner Ausbildung in Istanbul. Nach seiner Rückkehr auf die Insel arbeitete er zunächst als Lehrer und Dolmetscher, anschließend ging er nach London, um Rechtswissenschaften zu studieren und erhielt am Lincoln's Inn die Zulassung als Rechtsanwalt. Schon in jungen Jahren wurde er unter der britischen Kolonialverwaltung zum Staatsanwalt ernannt. Er hätte sich für das komfortable Leben entscheiden können, das ihm seine vielversprechende juristische Laufbahn bot. Doch er tat es nicht, denn in den 1950er Jahren wurde Zypern für die türkische Bevölkerung unter dem Schatten des Enosis-Ziels der griechischen Zyprioten, des Anschlusses der Insel an Griechenland und des Terrors der EOKA zunehmend unbewohnbar. Genau hier beginnt der heldenhafte Einsatz von Denktaş. Neben seinem politischen und diplomatischen Kampf gehörte er zu den führenden Gründungsmitgliedern der türkischen Widerstandsorganisation TMT, die zum Schutz der türkischen Zyprioten ins Leben gerufen wurde. Gemeinsam mit Dr. Fazıl Küçük übernahm er die Führung der türkisch-zyprischen Gemeinschaft. Er stand dem Verband der türkischen Institutionen Zyperns vor und wurde nach der Gründung der Republik Zypern im Jahr 1960 Vorsitzender der türkischen Gemeinschaftsversammlung. Als während der als blutige Weihnachten bekannten Ereignisse des Jahres 1963 Angriffe auf türkische Dörfer begannen, war es erneut Denktaş, der von Tür zu Tür und von Land zu Land reiste, um der Welt die Wahrheit zu vermitteln. Zeitweise wurde ihm von der Besatzungsmentalität sogar die Einreise auf die Insel verboten. Als er 1967 heimlich nach Zypern zurückkehrte, wurde er festgenommen und inhaftiert, doch er ließ sich nicht entmutigen. Was Denktaş besonders von seinem Zeitgenossen unterschied, war die Tatsache, dass er zwar die Legitimität des bewaffneten Widerstands verteidigte, seinen eigentlichen großen Kampf jedoch auf dem Gebiet des Rechts und der Diplomatie führte. Ab 1968 nahm er über Jahrzehnte hinweg als Chefunterhändler der türkisch-zyprischen Seite an den interkommunalen Verhandlungen teil. Mit seiner scharfen Intelligenz, seinem außergewöhnlichen Gedächtnis und seinem fundierten juristischen Wissen vertrat er die Position der türkischen Zyprioten auf internationaler Ebene. Eigenschaften, die selbst seine Verhandlungspartner von Makarios bis Glafkos Klarides anerkannten. Der Kern seines politischen Denkens lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Auf Zypern gibt es keine Minderheit, sondern ein Volk, das zu den ursprünglichen Gründungselementen der Insel gehört. Nach Auffassung von Denktaş sind die türkischen Zyprioten seit 1571 mit eigener staatlicher Erfahrung auf dieser Insel präsent, besitzen das Recht auf Selbstbestimmung und bilden einen untrennbaren Bestandteil der türkischen Nation. Deshalb könne ein dauerhafter Frieden nur auf der Grundlage zweier gleichberechtigter und souveräner Staaten erreicht werden. Der Begriff Mutterland Türkiye war für ihn keine diplomatische Floskel, sondern eine existenzielle Realität. Immer wieder betonte er, dass die Sicherheit der türkischen Zyprioten nur durch die wirksame und tatsächliche Garantie Türkiyes gewährleistet werden könne. Die Zypern-Friedensoperation von 1974 machte deutlich, wie real die Gefahr war, vor der Denktaş die Welt jahrelang gewarnt hatte. Nach der Operation übernahm er die Präsidentschaft des neu gegründeten türkischen föderierten Staates Zypern. Angesichts der kompromisslosen Haltung der griechisch-zyprischen Seite vollzog er schließlich den historischen Schritt. Am 15. November 1983 wurde die türkische Republik Nordzypern ausgerufen. Als ihr Gründungspräsident übte Denktaş dieses Amt bis 2005 aus. In der Geschichte gibt es nur wenige Staatsmänner, die zunächst im Widerstand eines Volkes, dann dessen gesellschaftliche Organisation und schließlich seinen Staat aufgebaut haben. Rauf Denktaş gehört zu diesen wenigen. Während des Referendums über den Annan-Plan im Jahr 2004 sprach sich Denktaş gegen den Plan aus, weil er der Überzeugung war, dass dieser die Souveränität und Sicherheit der türkischen Zyprioten gefährde. Auch wenn diese Haltung von manchen kritisiert wurde, stellte sie eines der letzten großen Beispiele seines prinzipientreuen politischen Handelns dar. Dass der Plan letztlich von der griechisch-zyprischen Seite abgelehnt wurde, bestätigte erneut seine jahrelange Einschätzung. Die griechischen Zyprioten wollen die Türken nicht als gleichberechtigte Partner. Als Rauf Denktaş am 13. Januar 2012 verstarb, hinterließ er nicht nur einen Staat, sondern auch ein bedeutendes geistiges Erbe. Seine Leidenschaft für die Fotografie, seine Bücher, seine Memoiren und sein geistreicher Humor machten ihn nicht nur zu einem Politiker, sondern auch zu einem vielseitigen, intellektuellen und überzeugten Verfechter seiner Sache. Dass Hunderttausende an seiner Beisetzung teilnahmen, war der sichtbarste Ausdruck der Dankbarkeit der türkischen Zyprioten. Wenn heute Kinder in der türkischen Republik Nordzypern unter ihrer eigenen Flagge und im Schutz ihres eigenen Staates zur Schule gehen können, dann ist dies auch das Verdienst von Rauf Denktaş, seines Fleißes, seines Mutes und seiner Standhaftigkeit. Für die türkischen Zyprioten ist er ein Held, weil er in den dunkelsten Tagen an der Seite seines Volkes stand, sich trotz internationalen Drucks niemals auch nur einen Schritt von der nationalen Sache entfernte und den Willen eines Volkes, das sagte, ich bin ein türkischer Zyprer und ich werde Türke bleiben, in einem Staat verwandelte. Die türkische Nation vergisst ihre Helden nicht. Das Andenken an Rauf Denktaş zu bewahren, bedeutet sein Vermächtnis zu schützen, nämlich die Souveränität der türkischen Republik Nordzypern sowie ihre unauflöslichen Bindungen an das Mutterland Türkiye. Möge er in Frieden ruhen. Sie hörten die Bewertung des Experten für internationale Beziehungen Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Den Morgen mit einer Tasse Kaffee beginnen, im stressigen Arbeitsalltag ständig die Kaffeetasse nachfüllen oder ohne Koffein kaum durch den Tag zu kommen. Für viele Menschen ist Kaffee längst zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Alltags geworden. Mit dem steigenden Kaffeekonsum rückt jedoch auch eine Frage immer stärker in den Fokus. Welche Auswirkungen hat übermäßiger Kaffeekonsum auf den Körper? Dr. Sezin Doğan Çakır, Fachärztin der Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen am Professor Dr. Cemil Taşçıoğlu Stadtkrankenhaus, sprach mit TRT über die wichtigsten Fragen rund um den Kaffeekonsum. Kaffee ist grundsätzlich kein gesundheitsschädliches Getränk, erklärt Dr. Çakır. Im Gegenteil, in der richtigen Menge und bei angemessenem Konsum könne Kaffee sogar erhebliche gesundheitliche Vorteile bieten. Entscheidend seien jedoch die konsumierte Menge, die Art des Konsums und der allgemeine Gesundheitszustand der jeweiligen Person. Die Hauptwirkung des Kaffees beruht auf einem Koffeingehalt. Koffein blockiert vorübergehend die Adenosin-Rezeptoren im Gehirn, die für das Müdigkeitsgefühl verantwortlich sind. Dadurch fühlen sich Menschen wacher, energiegeladener und konzentrierter. Dr. Çakır weist jedoch auf einen wichtigen Punkt hin. Koffein beseitigt die tatsächliche Müdigkeit nicht, sondern verschiebt sie lediglich. Wer im Laufe des Tages immer mehr Kaffee benötigt, leidet häufig unter Schlafmangel, chronischem Stress, unregelmäßiger Ernährung oder hoher Arbeitsbelastung. Ein ständiges Verlangen nach Kaffee kann deshalb auch ein wichtiges Warnsignal des Körpers sein. Aktuelle wissenschaftliche Studien liefern zudem Hinweise darauf, dass Kaffee vor verschiedenen chronischen Erkrankungen schützen könnte. Dr. Chakar erläutert, eine umfassende Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2025 zeigt, dass der tägliche Konsum von 3 bis 5 Tassen Kaffee mit einem geringen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, Schlaganfälle, kognitiven Abbau sowie bestimmte Krebsarten verbunden ist. Darüber hinaus deuten große Meta-Analysen darauf hin, dass regelmäßiger, aber maßvoller Kaffeekonsum mit einer geringeren Gesamtsterblichkeit in Zusammenhang stehen könnte. Auch das Risiko für koronare Herzerkrankungen, Herzinsuffizienz und Schlaganfälle könne bei regelmäßigem Kaffeekonsum geringer ausfallen. Aus stoffwechselmedizinischer Sicht sei Kaffee ebenfalls interessant. Die enthaltenen Chlorogensäuren und zahlreiche weitere bioaktive Substanzen könnten Entzündungen reduzieren, oxidativen Stress verringern und die Insulinempfindlichkeit verbessern. Dadurch werde Kaffee auch mit einem geringeren Risiko für Typ-2-Diabetes in Verbindung gebracht. Neuere Studien zeigen zudem, dass der Konsum von etwa 2 bis 3 Tassen koffeinhaltigem Kaffee pro Tag das Demenzrisiko senken und den kognitiven Abbau verlangsamen könnte. Die im Kaffee enthaltenen Antioxidantien und Polyphenole sollen Gefäße schützen, oxidativen Stress reduzieren und entzündungshemmend wirken, wodurch auch die Gehirnfunktion unterstützt werden könnte. Auch zum Zusammenhang zwischen Kaffee und Krebs liegen Untersuchungen vor. Dr. Chakar fasst die bisherigen Erkenntnisse zusammen. Einige Studien zeigen, dass Kaffeekonsum bei bestimmten Krebsarten wie Darmkrebs oder Brustkrebs mit besseren klinischen Ergebnissen verbunden sein könnte. Ebenso gibt es Hinweise auf positive Auswirkungen auf die Lebergesundheit. Kaffeebohnen enthalten nicht nur Koffein, sondern mehr als 1000 bioaktive Verbindungen, die Stoffwechselprozesse, Entzündungen und zellulären Stress beeinflussen können. Allerdings beruhen viele dieser Ergebnisse bislang auf Beobachtungsstudien und sollten künftig durch weitere wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt werden. Ein entscheidender Punkt ist jedoch die Zusammensetzung des Getränks. Die meisten wissenschaftlichen Untersuchungen beziehen sich auf schwarzen Kaffee, etwa Filterkaffee oder türkischen Kaffee ohne Zucker und Zusatzstoffe. Anders sieht es bei karamellisierten, siruphaltigen, cremigen oder stark gezuckerten Kaffeegetränken aus. Diese enthalten häufig große Mengen an Zucker, Kalorien und künstlichen Aromen. Dr. Chakar warnt, vor allem Menschen mit Insulinresistenz, Adipositas oder metabolischem Syndrom sollten solche Getränke nur selten konsumieren. Man muss klar zwischen Kaffee und süßen Kaffeegetränken unterscheiden. Fertige Eiskaffees, aromatisierte Kaffeespezialitäten oder gezuckerte Kaffeeprodukte gehören gesundheitlich in eine ganz andere Kategorie. Nach Angaben von Dr. Chakar gelten bis zu 400 Milligramm Koffein täglich, das entspricht etwa 3 bis 4 Tassen Kaffee, für gesunde Erwachsene im Allgemeinen als unbedenklich. Ein höherer Konsum könne jedoch Herzrasen, Angstzustände, Magenbeschwerden, Blutdruckschwankungen und insbesondere Schlafstörungen verursachen. Vor allem Kaffee am Nachmittag oder Abend könne die Schlafqualität beeinträchtigen und am nächsten Tag zu stärkerer Müdigkeit führen. Auch der Zeitpunkt des Kaffeekonsums spiele nach neueren Studien eine wichtige Rolle. Aktuelle Untersuchungen deuten darauf hin, dass Kaffee am Morgen für die Herz-Kreislauf-Gesundheit günstiger sein könnte als ein über den gesamten Tag verteilter Kaffeekonsum. Menschen mit Schlafproblemen sollten ihren Kaffeegenuss daher möglichst auf die Morgenstunden beschränken. Zum Abschluss betont Dr. Chakar, dass insbesondere Menschen mit Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, Magenerkrankungen, Angststörungen oder Osteoporose ihren Kaffeekonsum sorgfältig kontrollieren sollten. Übermäßiger Kaffeekonsum kann die Kalziumausscheidung über die Nieren erhöhen und dadurch Osteoporose begünstigen. Schwangeren empfehlen wir, die tägliche Koffeinaufnahme auf weniger als 200 Milligramm zu begrenzen. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Kalbin aşka. Ah, ama sana dağılıyorum. O kara gözlere yalan yalan al beni der gibi bakma sana yıkılıyorum. O kara gözlere yıkılan yıkılan al beni der gibi bakma sana dağılıyorum. O kara gözlere yalan yalan al beni der gibi bakma sana yıkılıyorum.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Thank you. Deeple Yer Türkiye'nin ses radyosu. Deeple Yer Türkiye'nin ses radyosu.